Und möchte euch bitten, das einfach aufzuschlagen. 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Die hören dann zwar mittendrin im Absatz auf, aber da machen wir einfach das nächste Mal weiter. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Ja, Petrus möchte uns etwas erklären, es möchte uns etwas sagen, was uns nicht verborgen bleiben soll. Und zwar möchte das uns sagen, seinen Geliebten. Das haben wir das letzte Mal schon mal angeschaut. Das dritte Kapitel ist das einzigste Kapitel in den beiden Petrusbriefen, wo Petrus seine Leserschaft oder auch Hörerschaft, was wir ja sind, mit Geliebte anspricht. Und das mehrfach. Und das hier ist das zweite Geliebte. Er möchte uns, seinen Geliebten, etwas ganz Wichtiges sagen. Nämlich die Antwort auf die Frage der Spötter aus Vers 4, wo denn die Ankunft, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das möchte er uns erklären. Und er erklärt uns damit, dass er sagt, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Er geht damit eben auf die Aussage der Spötter ein oder auf die Unterstellung der Spötter und möchte das erklären. Ich denke, bei uns allen ist es so, wenn man mal was ausmachen möchte, wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, hey komm, wir müssen uns bald mal treffen, und er sagt, ja, das sollte man machen, und man macht einen Termin in einer Woche aus, dann ist für uns alle das eigentlich im Zeitrahmen von bald. Oder? Könnte man schon sagen. Und Petrus erklärt uns jetzt hier, dass bei unserem Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn man uns die Rechnung mal hernimmt, dann ist Jesus eigentlich erst 2 Tage hinten dran. Und wenn man das so rum mal sieht, dann ist es eigentlich kein Problem, dass er bis jetzt noch nicht gekommen ist. Er ist immer noch im Zeitrahmen von bald. Bei Gott gibt es zwischen Tagen und Jahren keinen Unterschied. Und warum ist das so? Das müssen wir schon klären. Es ist deshalb so, weil unser Gott außerhalb von Raum und Zeit lebt. Er hat den Raum geschaffen, er hat die Zeit geschaffen, die uns einengt oder die uns eben einen Rahmen gibt für unser Leben. Aber Gott selber lebt nicht in diesem Rahmen. Er lebt nicht im Raum, er lebt nicht in der Zeit. Er hat sie, ich sag mal, nur geschaffen. Und das ist auch der Grund, denke ich, warum unser Gott ewig ist. Er ist nicht daran gebunden von Tag 1 der Schöpfung, bis die Erde zusammengerollt wird. Er lebt außerhalb. Und deshalb steht für ihn das auch nicht im Konflikt. Er steht grundsätzlich nicht im Konflikt mit der Zeit. Das ist die Erklärung, die Petrus seinen Lesern gibt, warum der Herr Jesus eben seine Verheißung noch nicht erfüllt hat, beziehungsweise worum es aber auch kein Problem ist, dass es noch nicht erfüllt hat. Er ist immer noch innerhalb der Toleranz. Und er erklärt weiter. Er sagt dann in Vers 9, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum dauert es dann 2000 Jahre? Warum so lang? Und er ist ja immer noch nicht gekommen. Also es kann auch sein, es werden noch 2500. Wissen wir nicht. Und ich denke, eine Erklärung ist die, dass heute immer noch sehr viele Menschen noch nichts vom Herrn Jesus gehört haben. Wenn wir zum Beispiel einfach mal ein geschichtliches Ereignis nehmen, der Kolumbus, der ist ja Ende des 15. Jahrhunderts aufgebrochen nach Indien und hat praktischerweise Amerika entdeckt. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben die Leute in Amerika noch nichts vom Herrn Jesus gehört. Ab da hat es erst begonnen in Amerika. Klar, man weiß heute, dass sie verschiedene Dinge über Gott wussten, zum Beispiel die Sintflut, man hat verschiedene, ich weiß nicht, ob es Höhlenmalereien waren, aber einfach verschiedene Dinge gefunden, die darauf hinweisen, dass die Indianer oder die Ureinwohner von Amerika eben von der Sintflut wussten. Und erst dann, als sie beim Turmbau zu Babel zerstreut wurden, sind sie auseinandergegangen und ab da verliert sich quasi ihre Spur, was sie über Gott wissen. Und wie gesagt, es hatten mehrere tausend Jahre gedauert, bis sie wieder in Kontakt mit dem Evangelium oder mit der Bibel überhaupt kamen. Und auch heute ist noch so, deshalb gibt es verschiedene Missionsgesellschaften, die sich das zum Ziel gesetzt haben, Menschen zu erreichen, die noch nie was von unserem Herrn Jesus gehört haben. Und das ist ein Grund, warum der Herr ja sein Kommen noch hinauszögert. Manche halten es für ein Hinauszögern, manche denken, Gott ist wie wir, aber das musste man gerade eben schon bei der Zeit lernen, er ist nicht wie wir. Er ist anders, er denkt anders. Und eine Sache, wo er anders ist, sagt uns Petrus hier in Vers 9, sondern er ist langmütig gegen euch. Und ich habe mir aufgeschrieben, haben wir nicht einen gnädigen Gott? Wäre er es nicht, wäre er nicht langmütig, dann könnten wir die Ewigkeit mit ihm nicht verbringen. Angenommen, er hätte sein Versprechen nach menschlicher Zeitrechnung eingehalten und wäre schon im Jahrhundert gekommen, dann würden wir alle heute nicht hier sitzen und hätten nicht das Riesenprivileg, dass wir die Ewigkeit mit ihm gemeinsam verbringen dürfen. Wir kennen vielleicht auch die Heilszeitalter und wissen, haben wir vielleicht aus anderen Predigten schon gehört, dass wir im Moment in der Zeit leben, die man mit der Gnadenzeit überschreiben kann. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und Gott ist ein gnädiger, langmütiger Gott. Noch ist die Zeit, wo Menschen ihn finden können und ja ihre Entscheidung festmachen können, dass sie die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Und es geht weiter in diesem Vers dann, Gott will nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen. Ich möchte da ein bisschen eine Grenze setzen. Dieser Teil von diesem Vers, der bedeutet nicht, dass es heißt, dass alle Menschen gerettet werden. Ich möchte da ein Beispiel dazu bringen. Gott hat also die Erde geschaffen, hat eben dieses Paradies geschaffen, den Garten Eden, ich denke, das kennen wir. Und er hat in die Mitte dieses Gartens eben einen Baum hineingestellt, wo der Mensch sich frei entscheiden konnte, was er mit ihm macht, ob er davon isst oder nicht. Gottes Wunsch, Gottes Wille war, dass er nicht davon isst, dass er ja für immer eigentlich in diesem Garten Eden bleibt. Und der Mensch hat sich aber dagegen entschieden, hat davon gegessen, die Sünde kam in die Welt und den Wunsch, den Wille, den Gott hatte mit dem Menschen, dass er nämlich immer in diesem Garten bleibt, der wurde ihm, ich sag mal mit menschlichen Worten, nicht erfüllt. Und ich denke, so ähnlich ist es hier auch. Gottes Wunsch ist es, Gott hätte es am liebsten, dass jeder Mensch auf der ganzen Erde ihn erkennt und ja sein Leben umkehrt, Buße tut, sagt die Bibel dazu, und umkehrt zu ihm und ja bekennt, dass er ein Sünder ist und dann die Ewigkeit mit ihm verbringen kann. Das wäre Gottes Wunsch für jeden Menschen. Aber der Mensch hat eine freie Entscheidung, er kann sich dagegen entscheiden und es machen leider auch viele. Und somit wird auch hier der Wille Gottes leider nicht erfüllt. Er möchte, dass jeder, ja, dass keiner verloren geht, aber Menschen gehen dennoch verloren, weil sie sich gegen ihn entscheiden. Wir lesen in dem Vers aber auch, dass Petrus sagt, er ist langmütig gegen euch. Also es geht um die Seinen, also auch um uns. Es geht darum, dass auch wir zur Buße kommen. Und das Wort, das griechische Wort, das hier steht, hinter dem Wort kommen, ist eigentlich die Bedeutung Raum geben. Gott möchte heute noch Raum geben, dass sowohl Menschen zur Buße kommen, er möchte aber auch uns, seinen Kindern, Raum geben, dass wir eben vielleicht Dinge klären, die in unserem Leben noch zwischen uns und Gott stehen, die zwischen uns und anderen Menschen stehen. Darum gibt Gott uns heute noch Zeit, er gibt uns heute noch Raum dazu, diese Dinge aufzuarbeiten und ja, aus der Welt zu schaffen, wenn man den Begriff so nehmen möchte. Er möchte, dass wir unser Leben aufräumen. Und deshalb gibt Gott uns heute noch die Zeit dazu. Ich möchte weitermachen in Vers 10. Da heißt dann, da fährt Petrus damit fort, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und ich finde es so schön, für Petrus stellt sich die Frage nicht, kommt der Herr Jesus wieder oder kommt er nicht? Für ihn ist klar, er kommt wieder. Der beschreibt uns jetzt, wie dieser Tag des Herrn kommt, nämlich wie ein Dieb. Und ich finde es so schön, die Selbstverständlichkeit von Petrus, und diese sollten wir natürlich auch haben. Und gemeint ist damit, wenn Petrus sagt, er kommt wie ein Dieb, oder was ist nicht damit gemeint, er kommt nicht unerkannt. Er kommt auch nicht heimlich oder lautlos und geht ganz still und leise wieder. Das ist damit nicht gemeint. Wenn Petrus hier schreibt, dass er kommt wie ein Dieb, dann ist damit gemeint, dass er unerwartet kommt. Auch, dass er unerwünscht kommt. Und ich denke, das können wir schon nachvollziehen. Wer von uns wartet schon auf einen Dieb? Ich hoffe, niemand. Wer von uns, wenn er nach Hause kommt, schaut zuerst, ob alles noch da ist? Das ist nicht davon, wovon wir ausgehen. Und so geht der gottlose Mensch auch nicht davon aus, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn er doch kommt, dann ist es unerwartet und auch unerwünscht. Ich denke aber, oder hoffentlich ist es bei uns anders, hoffentlich freuen wir uns auf den Tag, wenn der Herr Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Hoffentlich kommt er für uns auch ein Stück weit wie ein Dieb, unerwartet, aber voller Freude, wenn wir dass wir nicht vorbereitet sind auf ihn, dass wir sagen, im Sinne von, dass wir haben eine Zeit, wann er kommt, sondern hoffentlich freuen wir uns auf den Herrn Jesus. Petrus schreibt hier, wenn er wie ein Dieb kommt, dann meint er damit die Ungläubigen. Und wenn er wiederkommt, gemeint ist hier das zweite Kommen des Herrn Jesus, dann wird die Erde vergehen mit gewaltigem Geräusch, so schreibt es Petrus. Und das griechische Wort, das hier steht, das kann man gar nicht so ganz genau fassen. Das meint eigentlich ein lautes Tosen, Zischen, Prasseln und etwas, das mit Gewalt passiert. In den letzten Tage oder Wochen war ja der Vulkanausbruch, der Unterwasservulkan, da im Pazifik. Das war auch eine gewaltige Explosion, die man in 9000 Kilometer Entfernung, also die Leute in Alaska, haben noch diesen Knall gehört von dieser Explosion. Und selbst diese gewaltige Explosion ist nur ein kleiner Abklatsch von dem, was passieren wird, wenn der Herr Jesus diese Erde zusammenrollt, zusammenfaltet. Es wird alles kaputt gehen. Die Elemente, so schreibt Petrus, waren im Brand verschwinden. Das heißt, das, was die Erde zusammenhält, vielleicht haben wir in Chemie ein bisschen aufgepasst, da gibt es die Elemente, die eben zusammengehalten werden durch Atome und so weiter, das wird alles zergehen, diese Erde wird zerfallen und zerstört. Und ich denke, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade vor allem für Gottlose das grausam ist, das zu sehen. Warum? Für Gottlose ist es so, sie leben hier auf der Erde, ihre Heimat ist hier und es ist eigentlich auch nie geplant, woanders hinzugehen. Und sie sehen, wie diese Heimat, wo sie aufgebaut haben, einfach zerstört wird. Mit einem lauten Tosen, Zischen und Prasseln. Das ist das eine, was sie sehen. Und das andere ist, dass sie einen Gott sehen, von dem sie geglaubt haben, ihn gibt es gar nicht. Sie waren gottlos, also ohne Gott. Und sie sehen, es gibt ihn dennoch. Ich denke, dass dieser Moment für viele Menschen grausam ist. Ja, und die Werke, die auf dieser Erde getan wurden, die werden verbrennen, so wie die Erde selber. Und das heißt, dass alles, was auf dieser Welt an Werken geschehen ist, dass das auf einmal nichts mehr wert ist. Ich denke, das können wir alles, wenn irgendwas verbrennt, dann ist es wertlos. Wenn man sich, keine Ahnung, irgendeinen Dekoartikel hat und man verbrennt es, dann ist es wertlos, nutzlos. Und so ist es mit unseren Werken hier auf der Erde. Und ich habe mir die Frage gestellt, da kann auch jeder mal selber drüber nachdenken, was bliebe von meinem Leben übrig, wenn alle meine Werke, die vor Gott keinen Wert haben, weg sind? Was bleibt dann von meinem Leben noch übrig? Und ich bin so froh, dass Gott, dass der Herr Jesus unser Leben wertvoll gemacht hat. Dass er am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist, dass wir unsere Sünde bei ihm abladen dürfen und dass er der Grund ist, warum Gott uns nicht verbrennen wird. Weil er ist unendlich wertvoll und er ist in unserem Leben. Das möchte Petrus uns hier mitgeben. Und in den folgenden Versen, wo wir jetzt nur noch den Vers 11 gemeinsam anschauen möchten, schreibt Petrus, was die Anwendung ist für unser Leben. Und Petrus erklärt uns in Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird. Also die Erde wird aufgelöst, sie wird ja keinen Bestand mehr haben. Und es gibt da ein schönes Gedicht von einem deutschen Dichter aus der Barockzeit, der hieß Friedrich von Logau. Und der hat ein Gedicht geschrieben, das das auch so ein bisschen beschreibt. Der schreibt, weißt du, was in dieser Welt mir am meisten wohlgefällt? Und er gibt auch die Antwort, dass die Zeit sich selbst verzehret und die Welt nicht ewig währet. Dieser Dichter hat es begriffen. Er weiß, dass alles, was auf dieser Welt ist, einmal vergehen wird. Und ihr habt den Eindruck, für ihn ist es die größte Freude, dass es vergeht, weil es einfach keinen Bestand hat. Weißt du, was in dieser Welt mir am meisten wohlgefällt? Dass die Zeit sich selbst verzehret und die Welt nicht ewig währet. Aber Petrus geht weiter. Er sagt nicht nur, das alles wird aufgelöst, sondern er geht dann weiter, und das ist ein sehr wertvoller Satz, den er sagt: Welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Und dieses Wort welche, das da steht, das ist nicht, oder das, was eigentlich da dahinter verborgen ist, heißt woher gebürtig. Woher kommst du? Und es nicht in einer abwertenden Art und Weise, hey, was willst du oder so, sondern es drückt Erstaunen und Bewunderung aus. Und Petrus fragt über unser Leben, von welcher Geburt bist du oder von welcher Geburt solltest ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht oder Gottseligkeit? Noch sind wir hier auf der Erde und Petrus spricht mit Bewunderung über unser Dasein, das wir hier auf der Erde haben. Und zwar hat es zwei Aspekte, zum einen den heiligen Wandel und das zweite die Gottseligkeit. Der heilige Wandel, es geht über unser Verhalten, um unsere Lebensführung, über unsere Lebensweise. Und diese soll heilig sein. Und das heißt, oder heilig, wir kennen den Begriff, aber es bedeutet rein oder gottgeweiht. So soll unser Wandel hier auf dieser Erde sein. Das ist der eine Aspekt. Und der andere eben in Gottseligkeit. Also in Gottesfurcht, in Ehrfurcht vor ihm. So beschreibt Petrus unseren Wandel. Warum soll man gottesfürchtig sein? Ich denke, wenn wir sehen, dass diese Erde eines Tages vergeht, dann sollten wir doch auch zu dem Schluss kommen, dass es keinen Sinn macht, in sie zu investieren. Was meine ich damit? Ich denke mir, oder es ist Tatsache einfach, dass wir alle hier noch auf der Erde leben, dass wir hier sind, und das heißt auch, dass wir hier uns einrichten sollen, dass wir hier Dinge kaufen dürfen und sollen. Das steht gar nicht zur Debatte. Das macht ja auch unser Leben aus. Aber es muss uns eben klar sein, dass wir von diesen Dingen, die wir hier kaufen oder die wir erwerben oder die wir uns einrichten, an materielle Sachen nichts mitnehmen können. Ich hätte ganz gerne einen Holzbackofen. Wer mich kennt, der weiß das vielleicht auch. Und ich hätte liebend gern so ein Teil. Hier ist ein größeres Gerät, wo man drin backen kann. Und ich denke auch, wenn ich mir den anschaffen würde, der könnte auch zum Segen sein. Man kann da backen für Leute, die eben vielleicht nichts zu essen haben oder krank sind und deshalb sich nichts machen können. Vieles mehr. Man kann mit anderen damit eine Freude machen. Aber ich muss mir klar sein, dass ich diesen Holzbackofen, so schön und so praktisch er ist, eben ihn nicht mitnehmen kann in die Ewigkeit. Ich darf mein Herz nicht so sehr an dieses Gerät hängen, wenn ich es hätte, als könnte ich es in die Ewigkeit mitnehmen. Und das möchte Petrus uns da damit sagen. Er möchte uns sagen, dass wir eben in Gottesfurcht leben sollen, dass unser Wandel dahingehend ausgerichtet sein soll, dass wir leben mit dem Wissen, dass es hier auf dieser Erde keine Zukunft für uns gibt, sondern dass unsere Zukunft, unser Blick auf die Ewigkeit ist. Unsere Ewigkeit mit Gott. Und ich möchte zum Schluss kommen mit zwei Dingen schließen oder mit zwei Sätzen schließen. Zum einen, es ist ein Privileg, dass wir neu geboren worden sind. Und deshalb können wir, weil wir neu geboren sind, in heiligem Wandel und Gottesfurcht auf dieser Erde wohnen, obwohl sie vergeht. Wie gesagt, wir sind von Neuem geboren. Petrus fragt, welches seid ihr? Also von welcher Geburt seid ihr? Wir sind von Neuem geboren. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Unser altes Leben ist vergangen. Wir dürfen das neue Leben haben. Und mit diesem Privileg dürfen und sollen wir hier auf der Erde wohnen. In heiligem Wandel, also dass die Leute um uns herum sehen, dass unser Verhalten, unsere Lebensführung, unsere Lebensweise vor Gott rein ist. Dass sie gottesfürchtig ist. Das soll unser Leben ausmachen. Und der zweite Punkt zum Schluss, wir sollen ein Zeugnis für die Menschen sein, die noch hier sind. Deshalb haben wir von unserem Gott noch Zeit bekommen. Deshalb hat er diese Erde noch nicht oder nicht schon viel früher zusammengerollt und in die Ecke gehauen. Nein, er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Deshalb gibt es heute noch Zeit. Zeit für die Menschen, Zeit für uns. Und das möchte ich uns einfach mitgeben. Die Erinnerung, von welcher Geburt wir sind. Wir sind von Neuem geboren durch Jesus Christus und darüber freue ich mich. Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für diesen Tag, für diesen Sonntag, den du uns geschenkt hast. Und ich möchte Danke sagen, dass Petrus uns aufgeschrieben hat, ja, wo es hingeht, dass er unseren Blick wieder ausgerichtet hat. Herr Jesus, ich möchte dir aber auch Danke sagen, dass er unseren Blick darauf gerichtet hat, woher wir kommen. Nämlich, dass wir von Neuem geboren sind. Dass unsere alte Natur, wie es dein Wort schreibt, dass die hinter uns liegt und dass du uns eine neue Natur gegeben hast. Herr Jesus, bitte hilf doch du, dass wir hier in einer guten Art und Weise auf dieser Erde wandeln. Du hast uns hier so viele Dinge, vor allem in unserem Land, auch so viele schöne Dinge gegeben, die es ja auch lohnt zu leben. Aber bitte hilf doch, dass wir nicht unseren Fokus darauf richten, dass wir hier sind, sondern dass unser Ziel, unsere Ausrichtung wirklich die ist, dass wir wissen, dass du wiederkommst und uns zu dir nimmst. Und dass unser Ziel die Ewigkeit bei dir ist. Herr Jesus, bitte hilf doch, dass wir auch so hier auf der Erde wandeln und dass die Menschen um uns herum das sehen. Ja, und auch zum Nachdenken kommen. Dass auch sie zur Buße kommen dürfen, zur Umkehr. Und dass sie wissen dürfen, Herr Jesus, ja, dass du auch sie bei dir haben möchtest. Hilf doch du, dass wir einfach auch in dieser Zeit, in der wir gerade leben, einfach auch unseren Glauben wirklich leben können, dass die Leute um uns herum das sehen. Amen. Dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und ja, alles Gute für heute. Ciao!
Danke, Tobi. Ciao.
Bitteschön.